Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 31. Mai 2024. Heute ist wieder Klimastreik und darum haben wir für euch eine Sendung vorbereitet. Wie immer mit einem Gast, der uns bei der Lösung der Klimakrise helfen kann. Und dieser Gast heißt Anders Levermann. Anders Levermann ist theoretischer Physiker. Er leitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Abteilung für Komplexitätsforschung. Und er hat 2014 eine Professur an der Columbia University in New York angeboten bekommen und abgelehnt. Seit 2007 ist er und blieb eben auch Professor für Dynamik des Klimasystems an der Uni Potsdam. Und wir haben ihn eingeladen, weil er ein irre kluges Buch geschrieben hat. Die Faltung der Welt heißt das, wie die Wissenschaft helfen kann, dem Wachstumsdilemma und der Klimakrise zu entkommen. Hallo, Herr Levermann.
Hallo.
Die Faltung der Welt, Sie schlagen im Grunde vor, und in diesem Buch habe ich gemerkt, Sie sind Physiker, Sie haben sehr viel mit Mathematik auch zu tun, dass wir von dieser Wachstumslogik, also jetzt von der Wirtschaft gesprochen, wegkommen sollten und in eine Faltungslogik kommen, was uns dabei helfen kann, das Klima zu retten. Das sind jetzt sehr, sehr viele Dinge auf einmal. Vielleicht fangen wir da an, was ist denn Faltung? Eigentlich. Was meinen Sie damit?
Ja, es gibt immer die Intuition, die man hat, dass man irgendwas gefaltet bekommt. Und das ist tatsächlich näher daran, an dem, was andere Leute, was mathematisch, ich sag mal, gebildete Leute denken, wenn sie Faltung hören. Weil es gibt einen Integraloperator, der heißt Faltung. Und das ist nicht hier gemeint, sondern es ist tatsächlich, das ist ein Begriff aus der Chaostheorie, wo sie immer dann interessante Strukturen bekommen von einem System, wenn dieses System nach vorne strebt, aber gleichzeitig einen gewissen Bereich nicht verlassen darf, das heißt räumlich begrenzt ist. Und die beste Analogie dazu ist meiner Auffassung nach der Amazonas-Regenwald. Der Amazonas-Regenwald hat Spezies in sich, die alle sehr kompetitiv sind, die alle eine Wachstumsdynamik haben. Und diese Wachstumsdynamik, die sehen wir im Wirtschaftsbereich, den sehen wir vor allen Dingen in der Finanzwelt, wo man aus etwas, was man schon hat, also Guthaben, mehr Geld machen kann. Und das Entscheidende hierbei ist, je mehr man schon hat, desto mehr kommt dazu. Ja, wenn ich 3% Zinsen kriege, kriege ich mehr, wenn ich schon viel auf dem Konto habe. Das ist die Grunddynamik hinter dem Kapitalismus, hinter unserer Finanzwirtschaft. Und dieser Dynamik und dieser Mathematik, der gehorchen auch Bakterien, der gehorchen auch Hasen, die man nach Australien bringt, obwohl da keine Hasen sind, und die dann sich exponentiell nämlich vermehren. Das Problem ist, wenn dieses exponentielle Wachstum, was man auch beim Wirtschaftswachstum sieht, wenn das unbegrenzt nach oben geht, dann wird das irgendwann zu einer Explosion. Das ist, da muss man einmal, das ist das die zweite Grafik in meinem Buch, da muss man einmal drauf geguckt haben, um das zu verstehen. Am Anfang sieht dieses Wachstum noch ganz harmlos und ganz vernünftig aus, aber wie wir das schon bei Covid gemerkt haben, oder wie jeder, der eine Virenerkrankung mal hatte, es geht einem gut, es geht einem nicht mehr ganz so gut, aber es ist noch alles okay, und dann wird's plötzlich schlecht. Und das ist dieses exponentielle Wachstum. Das versucht der Amazon, jede Spezies im Amazonas-Regenwald versucht das auch. Aber der Amazonas-Regenwald ist räumlich begrenzt, und zwar klimatisch. Die können nicht nach Norden gehen, wandern beliebig, und auch nicht nach Süden, weil es dort zu kalt wird und weil der Regen da nicht ist. Viele, viele Gründe. Und was haben die dann gemacht? Die stecken diesen ganzen Wettbewerb, diesen ganzen Wachstumswunsch, dieses ganze Wachstumsstreben in Wachstum in die Vielfalt. Und das ist der Punkt, warum das Faltung heißt in der Chaostheorie, ist die Trajektorie, der Pfad des Systems, das nach oben möchte, aber eine Grenze spürt, faltet seinen Pfad zurück in den Raum. Er macht also eine Kurve, weil es merkt, da geht's nicht weiter. Und jetzt springe ich mal ganz simpel rüber, und das machen wir dann vielleicht nochmal ein bisschen genauer später. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, wie die gesamte Staatengemeinschaft dieser Welt, wir dürfen kein CO2 mehr ausstoßen, dann ist das eine Grenze. Und wenn Sie diese Grenze ernst nehmen und wenn Sie diese Grenze einführen, dann führt das nicht dazu, dass wir gegen diese Wand preschen, wenn wir klug sind, sondern wir falten unseren Pfad zurück. Anders ausgedrückt, wir finden einfach andere Arten zu leben, andere Arten mit dieser Grenze umzugehen. Und wir haben solche Grenzen in der Vergangenheit, ich nenne die Faltungsgrenzen, die haben wir immer wieder eingeführt und damit ganz gut gelebt.
Wo zum Beispiel? Also wo hat es gut funktioniert?
Die Einführung der Menschenrechte sind sowas. Ja, also das erste Beispiel, was ich da so im Kopf habe immer, ist die Einführung von Privateigentum. Einfach um den Leuten klarzumachen, hey, das ist schon wirklich alt. Ja, das Privateigentum, da denkt man, wieso, das ist doch ein Recht, wie ist das denn eine Grenze? Die Einführung des Privateigentums ist eine Grenze für die Mächtigen. Früher, vor dieser Einführung, vor der Verabredung, dass etwas mir gehören kann, konnte jeder, der mächtiger ist als ich, mir das einfach wegnehmen, was ich hatte. Aber mit der Einführung des Privateigentums durfte der König dem armen Bauern sein Land und seine Ziege nicht wegnehmen. Das war eine Einschränkung der Mächtigen. Und genauso sind die Menschenrechte, sind ja ausgerufen worden aus moralischen Überlegungen, sind Begrenzungen dessen, was ich jemand anderen antun darf. Ja, seit All Men Are Created Equal, das war früher alle weißen Männer in Amerika. Ja, mehr war das nicht. Das war, und seit 250 Jahren leben wir mit dieser gesetzten Grenze und entwickeln uns da drin, verfeinern sie auch. Aber wir haben diese Grenze allgemein anerkannt. Und das ist auch noch entscheidend an diesen Faltungsgrenzen. Das darf kein Mikromanagement werden. Es ist nicht richtig, Leuten vorzuschreiben, wie sie mit anderen Leuten umzugehen haben. Wir wollen die Vielfalt in der menschlichen Natur. Wir wollen die Vielfalt in der Art und Weise, wie wir sein können. Man muss auch das Recht haben, ein Arschloch zu sein. Entschuldigung. Aber es gibt Grenzen, was man nicht darf. Und diese Grenzen sind tatsächlich universell. Und wir haben jetzt ein paar physikalische Grenzen. Die sind universell, ohne dass wir uns das, ob wir uns das wünschen oder nicht, die sind einfach so. Ja. Und eine davon ist, und das erwächst tatsächlich aus dem reinen physikalischen Prinzip, CO2 muss auf null. Da muss ich kurz noch was sagen. Es kommt dann immer alles gleichzeitig, ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, wir kommen da, Sie sortieren mich da durch irgendwie. Aber,
wir sortieren Sie.
Aber wenn man sich anguckt, wie lange das CO2 in der Atmosphäre bleibt, was wir durch das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle in die Atmosphäre bringen, dann sind das tatsächlich Jahrhunderte bis Jahrtausende. Ich habe da eine Grafik in dem Buch, wo ich drei Emissionsszenarien zeige. Und das eine ist ein Szenario, wo wir unter 1,5 Grad bleiben. Das heißt, wir halten das Pariser Klimaabkommen ein. Und das letzte Szenario ist eins, wo wir einfach alles verbrennen, was wir gefunden haben. Bei dem einen halten wir 1,5 Grad ein, bei dem anderen sind es 10-mal mehr, sind es 15 Grad. Dann haben wir alles verbrannt, alles Kohle, die wir gefunden haben. Und wir haben trotzdem im Jahr 2400, 2500 damit aufgehört, weil wir nichts mehr haben einfach. Das CO2 fällt so langsam ab, dass selbst im Jahr 4000 nach Christus fast noch alles da ist. Die Temperatur fällt sogar noch langsamer ab. Die ist faktisch immer noch 15 Grad im Jahr 4000 nach Christus. Und das liegt daran, weil wir keine natürlichen Senken für dieses fossile CO2 haben. Und kommen die Leute immer und sagen, ja, das eine CO2 unterscheidet sich ja nicht vom anderen. Das stimmt auch. Aber es gibt einen fundamentalen Unterschied zu dem CO2, was wir ausatmen. Wir atmen ja CO2 aus. Aber das C, was wir ausatmen, was wir da oxidieren, ja, wo wir O2 dran machen, das ist vor kurzem entweder eine Pflanze gewesen oder ein Tier. Als wenn es ein Tier war, war es davor eine Pflanze. Ja, und ist durch Photosynthese aus der Atmosphäre rausgeholt worden, wo nämlich CO2 von der Pflanze aufgenommen wurde und zu O2 und dann eben C gemacht wurde, wo das in der Pflanze drin ist. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist unsere Atemluft, aber auch die Atemluft und auch die Ausscheidung von Tieren folgen einem sehr, sehr flachen Kohlenstoffzyklus. Das heißt, das spielt keine Rolle im Zyklus. Dafür haben wir eine Senke. Das CO2, das C, was wir als Öl, Gas und Kohle verbrennen, ist seit 100 Millionen Jahren nicht in der Atmosphäre gewesen. Und der Umkehrschluss ist logisch vollkommen sauber. Und der sagt, wenn Sie die Temperatur des Planeten stabilisieren wollen,
egal ob auf 1,5 Grad, auf 5 Grad, was eine Katastrophe wäre, auf 15 Grad, was ich mir gar nicht ausmalen möchte, sie müssen auf 0 Emissionen. Und das ist die Grenze. Das ist die Grenze, die ist physikalisch gesetzt, die ist nicht anderweitig gesetzt. Ja.
Das heißt aber, dass wir eine Grenze setzen müssten, wenn wir sagen, wir wollen 1,5 Grad. Also die müssen ja wir setzen, weil die ist ja nicht physikalisch gesetzt. Dafür müssten wir uns entscheiden. Und auch noch dazu die Nachfrage, wenn wir uns dafür entscheiden, bleibt es aber nicht bis zum Jahr 4000 in der Atmosphäre oder die Erwärmung bleibt so lange, sondern wird es nicht dann auch noch in diesem Jahrhundert irgendwann kühler?
Es wird am Anfang ein kleines bisschen kühler, weil der Ozean nimmt ein bisschen was auf am Anfang. Ja, wenn wir in dem Bereich von 1,5-2 Grad sprechen, dann sind wir im Feinbereich, wo es noch um diese 0,1 Grad hin und her, da ist noch viel Musik drin. Ja, also da kann die Landvegetation was aufnehmen. In dem Bereich kann auch Aufforstung helfen. Da gibt's viele, viele Dinge. Aber wir kommen, und das ist das Entscheidende an diesem Satz, also der Kohlenstoffzyklus ist kompliziert, aber das eine ist sehr, sehr simpel. Wenn wir die Temperatur des Planeten stabilisieren wollen, müssen wir auf 0 Verbrennung von Öl, Gas und Kohle. Und ich spreche ja sehr viel vor Industrievertretern, das ist quasi die Aufgabe, die ich mir gesetzt habe in den letzten 15 Jahren. Und wann immer ich das da sage, gibt es erstmal einen kleinen Schock und Ruhe im Raum. Aber dann erkennen die mit meiner Unterstützung relativ zügig, dass null viel besser ist als weniger. Weil einem Industrievertreter zu sagen, weniger ist einfach Quatsch, ja, weil es eben
das ist wieder die natürliche Ordnung der Dinge.
Ja, naja, es ist die haben ja eine Rolle. Das ist ja gar nicht unbedingt, ob die das jetzt selber finden oder nicht, ist ja eine ganz zweitrangige Sache. Aber die sind ja nur in der Position, weil ihr Auftrag ist, das Unternehmen nach oben zu führen. Ja, und das heißt aber, wenn ich aber null sage, dann wird denen sofort klar, null bedeutet, wir müssen nicht weniger machen, sondern wir müssen was anders machen. Und das funktioniert. In 20 Jahren auf 0 Emissionen, da fängt's an zu arbeiten. Das sind ja alles aktive Menschen, das sind ja alles Macher, wenn sie so wollen, oder Macherinnen, und die wollen voran. Und wenn man denen sagt, okay, in 20 Jahren ist null, und das macht der Emissionshandel halt, ihr könnt schon jetzt Geld verdienen, wenn ihr den Weg einschlagt, dann geht's in die aktive Phase und dann kommen wir zur Lösung.
Ich würde gerne noch mal über Faltungsgrenzen reden. Sie nehmen als Beispiel die Menschenrechte. Die Menschenrechte sind universell oder haben zumindest den Anspruch, universell gültig zu sein. Wäre das nationale Recht auch eine Faltungsgrenze? Oder weiche ich dann einfach nur ins Nachbarland aus, sozusagen, in meiner Trajektorie?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der auch immer wieder als Frage kommt. Und ich bin über 50 und Professor. Ich habe gerade so eine furchtbare Phase, in der ich das Gefühl habe, alles zu wissen. Es ist ganz schrecklich. Es hört auch wieder auf. Wenn ich klüger werde, dann hört es wieder auf. Aber momentan habe ich auf alles eine Antwort. Und hier ist die Antwort ganz klar das Lieferkettengesetz. Ja, was mal jemand von der CSU sich ausgedacht hat, was jetzt mittlerweile EU-Recht geworden ist. Und was ich in dem Buch verallgemeinere, wenn Sie so wollen, zu einem Satz in einem Land oder in einem demokratischen Einheit wie der EU, dürfen nur Güter verkauft werden, die zumindest mit den Grundgesetzen des Landes konform hergestellt wurden. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist eine vollkommene Selbstverständlichkeit.
Da brauchen wir gar nicht drüber.
Aber das ist nicht so.
Wir bleiben ja aber.
Aber das ist nicht.
Das ist richtig.
Das ist das Problem. Das ist das Problem. Aber, und wir haben auch das Gefühl, dass wir uns das nicht erlauben können, das einzuführen. Das ist aber kein gottgegebener Umstand, sondern das haben wir erst 1995 richtig angefangen, nachdem der Ostblock kollabiert ist, wenn Sie so wollen, nachdem die kommunistische Alternative eliminiert wurde, hat der Kapitalismus im Westen extrem an Fahrt zugenommen. Wir haben die WTO, die World Trade Organization, eingeführt 1995, und da hat es richtig Fahrt aufgenommen, dass wir in anderen Ländern produzieren. Das war auch vorher schon da, aber nicht mit dieser Intensität. Und jetzt tun wir so, als könnten wir uns das überhaupt nicht mehr vorstellen, dass wir da vielleicht einfach auch Regeln für einführen. Weil in einer ungerechten Welt, wie wir sie haben, ich bin ein, ich rede viel zu schnell, ich muss gleich mal aufhören, ja. Aber in einer ungerechten Welt, wie wir sie haben, muss es natürlich möglich sein, dass wenn jemand anders eine Arbeitskraft günstiger anbietet, weil er selber noch nicht so viel Geld hat, weil die Lebenshaltungskosten in einem anderen Land geringer sind, weil man einfach ein armes Land hat, dass wir dieses angeboten wird. Das ist eine Möglichkeit, wie sich die Ungleichheit auf der Welt ausgleichen kann. Was aber nicht sein darf, ist natürlich, dass dabei Grundrechte, Grundgesetze attackiert werden, also oder missachtet werden. Und das ist das Problem. Wir können nicht, ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass jedes Gesetz, was wir in Deutschland erlassen, für die ganze Welt gelten sollte. Aber dass wir uns tatsächlich, wenn wir im Supermarkt sind oder wenn wir ein iPhone kaufen, darüber Sorgen machen müssen, ob da Menschenrechte bei der Produktion missachtet wurden, das halte ich für eine unhaltbare Situation. Und an die haben wir uns sehr gewöhnt. Ja.
Aber ist es eine Faltungsgrenze? Also das Lieferkettengesetz der Europäischen Union betrifft 400 Millionen Menschen, also 400 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten. Wenn ich nehme jetzt einfach mal China sagt sich halt, auf die 400 Millionen können wir mit unseren 1, irgendwas Milliarden auch sehr gut verzichten. Wir halten diese Faltungsgrenze nicht ein. Also wir öffnen praktisch einen Raum, in dem ja die Trajektorie einfach weiter geradeaus ziehen kann. Wie ließe sich sowas universalisieren?
Ja, man so? Universalisieren, ja. Das ist, Universalität ist die Hoffnung eines jeden Physikers. Das ist das, was uns mit den Ökonomen verbindet. Dass wir wollen das
Grand Unified.
Ja, Great Unified. Also das ist das eine, was wir noch schlimmer wollen. Die Mathematiker und die Physiker wollen, dass alles immer überall gilt, niemals einschränkt. Mhm. Und hier ist es tatsächlich, also ich habe das Lieferkettengesetz nicht unbedingt als eine Faltungsgrenze eingeführt, aber wenn Sie das sondern als eine Art, wie man die Faltungsgrenzen einhalten kann, national einhalten kann. Aber wir können das trotzdem so durchspielen. Die Aussage in einer demokratischen Einheit, die wird ja dadurch definiert, das ist ja nicht beliebig, sondern das heißt ja, das ist der Bereich, in dem ich als Einzelperson über Gesetze abstimmen kann. Da muss es sein, dass alles, was in diesem Bereich passiert, auch tatsächlich diesen Gesetzen entspricht. Ja, das ist alles, was ich damit verlange. Und was ich sage, ist, das gilt auch für das Verkaufen von Gütern. Genauso wie ich keine Hehlerware verkaufen darf, darf ich auch nicht was verkaufen, was mit Kinderarbeit produziert wurde. Oder mit Arbeitsbedingungen, wo Leute sich aus dem Fenster stürzen vor Verzweiflung.
Oder meinetwegen auch mit einem hohen CO2-Ausstoß, womit wir dann wieder beim Klimaproblem wären.
Genau, da haben wir tatsächlich eine Lösung.
Aber ist unsere Konsumentenmacht denn überhaupt stark genug, um sowas universell durchzusetzen?
Das ist eine solide Frage. Also die eine Grafik, die mich in den letzten 10 oder so Jahren am meisten beeindruckt hat, war einmal, kam tatsächlich einfach über eine Social Media zu mir, die kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen, das ist diese Weltkarte, auf der ein Kreis eingemalt ist, um China, Indien und Indonesien rum im Großen und Ganzen und wo dann drunter steht, es leben mehr Menschen innerhalb dieses Kreises als außerhalb. Ja, das ist, das war für mich tatsächlich mindblowing. Das ist keine besonders tiefsinnige Erkenntnis. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt und Sie haben vollkommen recht. Aber trotzdem ist das ja der einzige Weg, wie wir irgendwie wieder dahin kommen, dass wir unsere Entscheidungen selber treffen können. Wenn wir bei allen demokratischen Entscheidungen, die wir treffen, immer denken müssen, geht das auch für Leute, die dann nach China gehen wollen oder die dann nach Afrika auswandern oder so, dann sind wir wirklich gelähmt. Und ich glaube, das führt zu einer enormen Verdrossenheit, zu einer Demokratieverdrossenheit tatsächlich. Wir haben, das ist interessant, wir haben das Lieferkettengesetz jetzt verabschiedet und ich bin nur mal am Rande, ich bin kein Experte fürs Lieferkettengesetz, also wir haben das auch im Klima jetzt letztes Jahr verabschiedet und zwar nennt man das Carbon Border Adjustment, CBAM. Mhm. Das sagt mehr oder weniger, dass wenn Sie was einführen wollen in die Europäische Union, dann müssen Sie den Preis, den CO2-Preis bezahlen, den das gekostet hätte, das hier zu produzieren. Das ist im Großen und Ganzen das. Das wird bis 2034 auf 100% hochgefahren. Und dann hat das eine Macht. Und das Entscheidende bei dem ganzen Emissionshandel ist ja, dass gleichzeitig die Emissionsrechtszertifikate, das Recht, CO2 auszustoßen, was man erwerben muss, was man kaufen muss, dass diese Zertifikate immer weniger werden und auf Null gefahren werden. Beim Emissionshandel, der hat einen schlechten Ruf gekriegt damals, weil er am Anfang nicht so gut funktionierte. Mittlerweile funktioniert er und dann wird er aber immer so verkauft, dass die Leute sagen, wir geben CO2 einen Preis. Das haben auch wir gemacht. Wir haben das immer so genannt. Und das stimmt auch. Aber der Emissionshandel ist viel besser als zum Beispiel eine Kohlenstoffsteuer, also eine CO2-Steuer. Das gibt's in Schweden. Aber das wurde immer mal durchgedacht und so in der Theorie der Ökonomie sollten die beiden eigentlich äquivalent sein. Wenn man genauer nachdenkt und dann kommen auch die Ökonomen dazu, dass das nicht so ist. Ja, der entscheidende Unterschied ist, bei dem einen geben sie vor, wie viel CO2 sie noch ausstoßen können. Und das verringern sie immer weiter und dann lassen sie den Markt entscheiden, wie viel das kostet. Mhm. Ja. Bei dem anderen geben sie den Preis vor und dann haben sie immer die Situation, dass die sich das leisten können, die also ihren Kunden das obendrauf schlagen können und die bereit sind, das zu zahlen, die können dann halt CO2 noch ausstoßen. Da können sie eigentlich nur auf Null kommen, wenn sie den Preis immer höher setzen und dann hat die Politik den schwarzen Peter, weil die ganze Zeit den Preis hochsetzen müssen und die Bevölkerung und die Wirtschaft sagt, ihr wollt euch nur bereichern an unserem CO2-Ausstoß. Ja, also hier haben wir in der Europäischen Union tatsächlich eine relativ saubere Lösung mit dem Emissionshandel und der sagt, 2039 darf für Energieerzeugung und Wärme kein CO2 mehr ausgestoßen werden. Das ist schon eine krasse Kiste.
Aber wir leben trotzdem mit all den anderen Leuten auf einem gemeinsamen Planeten. Und wenn dieser große Kreis um China, Indien, Indonesien einfach weiterhin CO2 ausstößt, dann können wir uns zwar selbst durchsetzen von Faltungsgrenzen ich bin dabei Bernd Ulrich von der Zeit, dann können wir uns für uns selbst zwar aus dem Albtraum ein Stück weit befreien, er hat das Albtraum genannt, die Klimakrise, was ich ein ganz schönes Bild finde, aber die Klimakrise wird dadurch nicht abgewendet.
Ja,
also eventuell oder reicht's als Vorbildfunktion? Kann ja tatsächlich sein, dass da im europäischen Wesen die Welt.
Es ist schon mehr als eine Vorbildfunktion, okay. Weil die USA genauso gesagt haben 2045 auf null. Die gehen einen anderen Weg, aber die USA machen Dinge sehr sehr kraftvoll. Die hatten jetzt gerade dieses IRA, ja, Inflation Reduction Act, was fantastischer Name ist von Joe Biden, weil das eine, was es nicht tut, ist die Inflation zu reduzieren. Also es ist wirklich brillant. Also genau das Gegenteil wird wahrscheinlich passieren. Aber das ist ein enormes Investitionsprogramm für erneuerbare Energien unter anderem. Das Größte. Und da hat man sieht schon den Erfolg daran, dass die Europäische Union aufgeheult hat und gesagt hat, das ist eine Marktverschiebung, das darf auf keinen Fall sein. Und also wir von der Klimaseite denken natürlich, naja, es hindert uns daran, das auch zu tun. Ja? Wir können ja auch investieren.
Schuldenbremse.
Aber also das heißt, den Block haben, der ist auch auf der Seite, wenn wir Donald Trump nicht wieder kriegen. Und China ist halt ein Flächenland. Und China, genau wie die USA. In den USA kriegen wir jeden kleinen Wirbelsturm in CNN Breaking News erzählt. Ja. In China nicht. Aber vor den chinesischen Grenzen macht auch die Physik macht da keinen Halt. Das heißt, wir wissen, in China nehmen die Überschwemmungen gerade dramatisch zu. Wir haben ausgerechnet, dass in den nächsten 20 Jahren, für die wir ja das Klima schon vorhersagen können, weil wir die Erwärmung der nächsten 20 Jahre schon verursacht haben in den letzten 20 Jahren. Das heißt, wir können vorhersagen, wie die Überschwemmungen sich ausbreiten werden, verstärken werden. Und das wird in China in den nächsten 20 Jahren dazu führen, dass die Wirtschaftsschäden durch Überschwemmungen um 80% zunehmen. Ja? Und 80% in 20 Jahren, das merkt man. Und entsprechend ist China denen das Klimaproblem sehr bewusst und die machen auch sehr viel.
Das heißt, und dann höre ich jetzt endlich auch mal auf mit der Faltungsgrenze, Im Zweifelsfall sind wir einfach nur die Ersten, die die Faltungsgrenze definieren und alle anderen folgen nach, weil die sich der Physik auch nicht entziehen können.
Das ist die Hoffnung, nicht, dass wir sagen, wenn die USA, China und die Europäische Union auf eine Null-Emissionsfahrt einziehen und dann sagen irgendwann, wenn ihr, wir nehmen auch nichts mehr, was mit Emissionen produziert wurde oder zumindest Teile davon, dann kriegen wir es hin. Ja, das ist mein persönliches Szenario jetzt, so wie alles, was ich hier sage, nur meine Aussagen sind, nicht das Potsdam-Institut.
Hey, Moment, Sie sind Physiker, ja. Das ist
allgemein gültig. Also die Wahrheit ist natürlich, nein, nee, das ist nur wichtig, weil wir sind ein Wissenschaftsinstitut und da gibt es nicht eine Wissenschaftsmeinung, eine Institutsmeinung, das ist ja, das muss ich nur zwischendurch mal hervorheben, weil es gibt auch Bereiche, wo das nicht so ist.
Jetzt dem entgegen, das klingt ja alles toll, aber dem entgegen steht, und das sprechen Sie in Ihrem Buch auch an, ein ganz bestimmter Freiheitsbegriff. Und das merken wir ja auch momentan, wenn wir sowas wie das Lieferkettengesetz diskutiert wird in Deutschland, dann heißt es ja oft, ja, aber alle Grenzen schränken ja die Freiheit ein oder sind wahlweise auch schädlich dann für die Unternehmen und verzerren den Wettbewerb und solche Sachen. Und das fand ich, nehmen Sie ganz schön auseinander, weil man kann den Freiheitsbegriff haben, den ich gerade genannt habe. Ich würde sagen, der ist ein bisschen vulgär, also dass sämtliche Grenzen sofort Freiheit einschränken. Sie argumentieren aber auch mit einem Blick in die Natur ganz anders.
Ja, es gibt, also ein Freiheitsbegriff ist natürlich eine hochkomplexe Sache, also gerade philosophisch. Und da würde ich auch nicht mich als Experte aufschwingen. Aber Freiheit ist nicht so einfach, dass wir einfach sagen, jeder kann machen, was er will. Das merkt man schon daran, sobald man in der Gesellschaft lebt, ist die Freiheit des einen im Allgemeinen die Einschränkung eines anderen. Und was wir aber, glaube ich, in der Klimawelt und dann entsprechend mit den, also ich will mich da unterscheiden von der Klimabewegung oder der Umweltbewegung, weil ich Wissenschaftler bin und ich sollte, und das nehme ich auch ernst, ich sollte informieren und nicht aktivistisch sein. Aber was, glaube ich, in dem Bereich lange falsch gemacht wurde, ist der Gedanke, dass ich dem anderen vorschreiben darf, wie er zu leben hat oder wie sie zu leben hat. Wir sind, und ich nenne das im Buch, nenne ich das Mikromanagement, weil wir da so ein bisschen hindriften. Viele Leute haben das Gefühl, die Grenzen, die moralisch vertretbaren Grenzen sind mittlerweile so eng, dass sie meinen Alltag über Gebühren einschränken. Also ich darf kein Fleisch mehr essen, ich darf gar keine Tierprodukte mehr essen, ich darf nicht mehr fahren, nicht mehr fliegen. Und dann gibt's natürlich noch den ganzen sozialen Bereich. Also ich muss aufpassen, was für Kleidung ich mir kaufe, damit da keine Kinderarbeit dabei ist. Ein iPhone ist raus, natürlich moralisch eigentlich. Bei vielen Leuten nicht, aber eigentlich ist das problematisch. Ich will mich für die Produktionsarten der anderen Mobiltelefonhersteller will ich auch nicht mit einer Hand ins Feuer legen. Ich will sagen, das ist, was die Situation in den letzten 20, 30 Jahren war. Eine immer kleinere, ins Privatleben eindringende Managen des moralisch adäquaten Verhaltens.
Aber ist das nicht ein gesellschaftlicher Normalprozess? Also wir verhandeln doch stets und ständig unsere moralischen Grenzen und das Sagbare und Nichtsagbare, das Tragbare und Nichttragbare.
Das stimmt, aber das hat eine starke Intensivierung bekommen mit dem gleichzeitigen Umstand, dass wir das als Individuum eigentlich nicht mehr schaffen können. In Bezug aufs Klima können Sie das als Individuum nicht schaffen. Sie können nicht CO2-neutral leben in Deutschland, wenn Sie in der Gesellschaft leben. Sie gehen auf Straßen, die mit CO2, Sie werden von der Polizei geschützt. Nicht, die Gesellschaft ist nicht CO2-neutral. Die kriegen wir CO2-neutral, aber das Individuum in dieser nicht CO2-neutralen Gesellschaft können wir nicht neutral kriegen. Und
das ist eine permanente Zumutung.
Ja, und was wir aber, Sie wissen vielleicht, dass der Begriff des Fußabdrucks, also des Kohlenstoffzugfußabdrucks oder überhaupt des
Fußabdrucks. Von Shell war der.
Ja, ich glaube BP, aber auf jeden Fall ein BP, aber kann auch Shell gewesen sein. Auf jeden Fall ein.
Einer von Kennzahlen.
Das ist dieser Wunsch, das Problem aufs Individuum zurückzuwerfen. Und wir haben das wundervoll angenommen. Fühlen uns jetzt alle ständig schlecht, weil wir wirklich jeden Tag Dinge überschreiten und manche eben weniger, Bernd Ulrich wahrscheinlich wenig, ich mehr. Aber was ich gerne möchte ist, ich möchte in den Supermarkt gehen und dann möchte ich da drin nur Dinge kaufen können, die ich moralisch vertretlich behalte. Und ich bin da tatsächlich relativ entspannt. Mir würd's reichen, wenn da die Umwelt mit geschont würde, kein CO2 drin ist und keine Arbeitsbedingungen, die ich nicht tolerieren kann, moralisch. Ja, das ist der Anfang. Wir können das dann weiterführen, das kann man sehen, kann man dann überlegen, das muss man diskutieren. Aber ich glaube, dass diese gesellschaftlichen Aufgaben auch tatsächlich eine Aufgabe der Gesellschaft sind und nicht des Individuums, weil wir haben diese ganzen Probleme, das Freerider-Problem, wir haben dieses: Ich mache zwar alles, aber mein Nachbar macht es nicht. Dann bin ich so deprimiert,
dass
ich
auch...
Chinesen sollen anfangen. Das kriegen wir dann damit alles in den Griff.
Nur wie vermittle ich dem Individuum, das ja auch gerne, also ich meine, dieser ökologische Fußabdruck, der passt ja auch so gut zu diesem seltsamen Freiheitsbegriff, den wir haben, weil alles, was passiert um mich herum, das mache ich, darauf habe ich den Einfluss. Und jeder, der mich daran hindert, hatten Sie ja gesagt, schränkt meine Freiheit über Gebühr ein. Wie vermittle ich diesem Individuum, das einen solchen Freiheitsbegriff hat, dass es keine individuelle Frage, sondern eine politische Frage letztlich ist?
Na, dass dieser Faltungsgedanke, der ermöglicht tatsächlich diese Freiheit. Denn baut eben nicht auf das Mikromanagement. Der baut nicht darauf, dass wir genau vorgeben, wie wir zu leben haben, ob wir das in Gesetzen tun oder in einfachen moralischen Diskussionen, sondern der sagt, wir verbieten nur noch das, was wir nicht mehr wollen. Die Zeit hatte mal getitelt: Wie verbietet man richtig, Herr Levermann? Das hat mich sehr stolz gemacht. Und das war der Punkt. Ich gehe da mal ein Beispiel durch, und das ist das Tempolimit. Ja, also es gibt wirklich gute Gründe fürs Tempolimit zu sein. Der Grund, der lange angeführt wurde und vor kurzem auch wieder angeführt wurde, ist, weil man dann weniger CO2 ausstößt. Da kommt man sofort in Widersprüche, weil was passiert dann mit Elektroautos? Dürfen die dann schneller fahren? Ja, man sollte, und davor sollten wir von wegkommen, sollten davon wegkommen, Dinge indirekt zu verbieten, sondern deswegen meine ich, wir müssen das verbieten, was wir nicht mehr wollen. Also kein CO2. Ja, wenn Sie nicht wollen, dass Autos schnell fahren, weil es gefährlich ist, dann ist das ein guter Grund, weil dann ist das...
Das macht den Sprit teurer.
Ja, aber dann...
Obwohl, dann können ja die Reichen wieder...
Genau, das ist nicht der Punkt, sondern Sie verbieten CO2-Ausstoß in 20 Jahren und Sie geben jetzt einen finanziellen Anreiz, dass Sie schon mal auf den Weg gehen. Ja, zu dem Freiheitsbegriff: wir haben diese Grenzen die ganze Zeit in uns. Wir leben mit diesen Grenzen, und tatsächlich in der Chaostheorie ist es so, dass wenn Sie ein System haben, was voranschreitet, dann generiert das nur interessante Wege, interessante Pfade, wenn es suchen muss, weil es eben nicht unbegrenzt in uns ins Unendliche ziehen kann. Ja, und ein gutes Beispiel ist ein Vogelschwarm. Ein Vogelschwarm kann nicht ins All fliegen, kann nicht in das Wasser stürzen und ist dazwischen frei. Ja, es gibt unendlich viele Zahlen zwischen 0 und 1. Es gibt unendlich viel Raum in der Kugel von vom Radius 1. Und das Tolle dabei ist, dass das Kreativität generiert. Sie führen eine neue Grenze ein und sie generieren Innovation. Als wir damals FC...
Das sieht man ja schon bei Jugendlichen.
Ja, also natürlich.
Ja, sicher. Genau. Das ist nur menschlich. Ja. Ja.
Na, das ist tatsächlich, das sehen wir überall. Das ist in der Wissenschaft, ist das die Art und Weise, wie wir Neues finden. Ja, es wird immer gedacht, das Ministerium sagt, forscht mal das, und das gibt's auch manchmal, forscht mal das und dann forschen wir das. Aber die wirkliche Wissenschaft, die passiert, wenn man einfach sagt, denk mal was. Ja, weil die Forscher wollen voran, und wir sind eingeschränkt durch die Naturgesetze. Mhm. Ja, weil wir können ja nicht einfach irgendwelche Gleichungen hinschreiben, die Naturgesetze nicht stimmen, nicht mit denen nicht konform sind. Aber das sind unsere Grenzen. Das gibt uns die Grenze, und da drin finden wir immer neue Sachen. Wir haben, jetzt weiche ich ein bisschen ab, aber vielleicht macht es Spaß. Wir haben ein riesengroßes Problem in der Physik, was wir nicht gelöst haben. Seit 150 Jahren arbeitet da jeder zweite Nobelpreisträger dran und keiner kriegt's raus. Und das ist das sogenannte Turbulenzproblem. Die Turbulenz, die Wirbelbewegung hinter Fahrrädern, hinter Autos, hinter Flugzeugen, das ist, wo die ganze Energie reingeht. Und wir verstehen das statistisch nicht. Das macht was Falsches. Also wir denken, das müsste eigentlich so sein und tut es einfach nicht. Das Problem zu lösen wäre unglaublich wichtig für die Menschheit, weil wir damit unseren ganzen Transport besser machen könnten. Ja, und vor allen Dingen energieneutraler.
Ach so, wenn wir die Energie der Turbulenz in Vortrieb zum Beispiel.
Ja, oder wenn wir sie einfach unterbinden. Also einen Spoiler an einem Auto, der ist dafür da, die Turbulenz zu verringern, um das ganze Laminat zu machen. Ich sage das auch nur, dieses Problem haben wir nicht gelöst. Das Problem gab es aber schon 1900. Was wir stattdessen gelöst haben als Physiker sind, wir haben die Relativitätstheorie verstanden, wir haben die Quantenmechanik verstanden, wir haben die Thermodynamik, also statistische Physik verstanden, alles drei Dinge, die man eigentlich nicht brauchte. Keiner hat das, jetzt brauchen wir das wie verrückt, weil kein Computer, kein Handy funktioniert ohne Quantenmechanik und Relativitätstheorie ist da auch überall mit reingemischt. Aber damals war das einfach nur das schwerste Problem, was die Physiker gefunden haben, was sie lösen konnten. Und das ist die nette Nebenbedingung. Das heißt, wir suchen einfach wie verrückt, wie ein Ameisenhaufen, wie Ameisenstadt, suchen wir die ganze Zeit nach wirr auf der Welt rum, nach neuen tollen Problemen, die wir nach Hause schleppen können. Ja. Und das ist die Faltung. Wir sind begrenzt durch bestimmte Dinge, aber da drinnen in dieser Grenze ist viel Raum. Und die Wirtschaft macht das übrigens genauso. Die Wirtschaft sucht ständig nach neuen Produkten, die sie verkaufen können. Ja, und normalerweise ist es so, und das ist, dass die Wirtschaft, das sind diese Selbstverstärkungsprozesse, eine Firma, die irgendwas findet, was gut funktioniert, was Leute haben wollen, die sammelt dann mehr Kapital an, macht Gewinn und nutzt das, um noch mehr Gewinn zu machen. Normalerweise wird das, diese eine Selbstverstärkung durch einen anderen Selbstverstärkungsprozess in Schach gehalten und das nennt man Wettbewerb. Sie haben verschiedene Player, die alle selbstverstärkend wirken, wie es gibt Hasen, es gibt Wölfe und die konkurrieren miteinander. Also es gibt verschiedene Hasensorten, die konkurrieren um das Futter und dann gibt es Wölfe, die fressen die Hasen. Die können aber nicht leben, wenn keine Hasen da sind. Also so gibt es Selbstverstärkungsprozesse, die sich in Schach halten. Das ist ein Ökosystem, wenn Sie so wollen. Und diese Art von Ökosystem, die sollte es auch in der Wirtschaft geben. Das ist der Gedanke vom Markt. Und jetzt schauen Sie, was passiert ist. Wann immer eine Firma eine neue Idee hatte in einem Vakuum, wo es noch keine Konkurrenz gab. Amazon ist explodiert. Tesla ist explodiert. Ja. Und normalerweise soll dann immer so ein Kartellamt dahin kommen und sagen, oh, Marktverschiebung. Der Präsident des Bundeskartellamtes hat, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, aber es ist noch nicht so lange her, hat gesagt, nach 10-jähriger Recherche seien sie jetzt zu dem Schluss gekommen, Google hätte Monopol im Markt. Das war sehr süß. Das liegt nicht daran, dass der Mensch jetzt nicht klug ist oder das Institut nicht, sondern die haben natürlich Regeln, die sehr, sehr träge sind und sehr, sehr angestrengt. Sie können aber auch da eine Grenze einführen. Und das ist eine Faltungsgrenze, die ein bisschen wilder ist, die nichts mit Klima zu tun hat, die ich da aufschreibe. Was wäre denn, wenn wir sagen, eine Firma in einem darf nicht größer werden als das Land, in dem es handelt, vom Volumen? Das muss man gar nicht begründen damit, dass man sagt, man will den Kapitalismus abschaffen, sondern ganz im Gegenteil. Man kann das begründen damit, dass man sagt, wir wollen das Primat der Politik über der Ökonomie haben, über der Wirtschaft. Darauf haben wir uns eigentlich mal geeinigt. Der Souverän in einem demokratischen Staat ist die Bevölkerung und nicht Amazon.
Der Versandhändler.
Ja, nicht der Versandhändler. Ja. Und was würde denn passieren, wenn wir zum Beispiel eine Steuer einführen würden, die am Anfang sehr niedrig ist, meinetwegen auch niedriger als die Unternehmenssteuer jetzt, und dann aber im Bereich von 100, 200 Milliarden Umsatz auf 100% erst asymptotisch geht. Keine Firma würde diese 100% bezahlen, sondern das würde ausschließlich einen Anreiz schaffen, dass die Firma sich aufsplittet. Und diese Unterfirmen sind wieder in Konkurrenz mit anderen Firmen. Man kann keine Konkurrenz gegen Amazon haben gerade. Es gibt auch keine Konkurrenz zu Google. Ja. Aber wenn sie das machen würden, dann würden sie das tun, was das Kartellamt eigentlich tun soll, nur halt dynamisch, denn es wäre die Entscheidung der Anteilseigner, es wäre die Entscheidung der Firma, sich aufzusplitten, ganz einfach, weil das wirtschaftlich sinnvoller ist.
Und Josef Schumpeter würde vorbeikommen und ein Champagner aufmachen, ja.
Also ich, das, daran sehen Sie aber wieder die Faltung. Sie falten das Geld zurück ins Wirtschaftssystem. Mhm. Ja. Sie sehen, dass diese Begrenzung im Allgemeinen die Vielfalt erhöht. Mhm. Und als wir damals gemerkt haben, FCKW zerstört das Ozonloch, da hat die Wirtschaft gesagt, ja, wir können, also wir brauchen wenigstens 10 Jahre, um die Produktionsketten umzustellen. Dann haben alle gesagt, wir kaufen das nicht mehr. Und innerhalb von, ich weiß es noch, da war ich Teenager, war ich kurz vorm Abi, da weiß ich noch, hat einfach keiner mehr Sprühflaschen gekauft mit FCKW und innerhalb von...
Gab es kein Haarspray mehr für uns Popper.
Ja. Und innerhalb von 2 Wochen waren die Dinger weg. Da gab es einfach andere Lösungen. Ja. Sie führen diese Grenzen ein. Manchmal gibt es die Technologie nicht gleich. Es wird auch nicht immer eine Technologielösung sein, sondern es wird auch eine Änderung im Verhalten der Menschen sein. Ja, das kommt alles dazu. Das Entscheidende ist nur, ich darf niemandem vorschreiben, wie er oder sie zu leben hat im Kleinen. Ich darf aber sehr wohl sagen, es ist auch meine Atmosphäre, es ist auch mein Ozean und die darfst du nicht verschmutzen. Dazu habe ich das Recht. Das heißt, und darauf müssen wir uns wieder zurückziehen, keine Angst vor Verbieten, aber auch nur das verbieten, was man wirklich, wo man einen Konsens für hat, dass es verboten werden sollte.
Ich finde das sehr schön, weil die Erzählung ja oft geht und man hört es auch oft bei den Fridays for Future Protesten zum Beispiel. Das ist sehr kapitalismuskritisch. Da wird oft gesagt, ja, Klimaschutz und Wachstum, das geht überhaupt nicht zusammen. Und dann ist man ganz schnell auf dieser Schiene, ja, okay, das heißt, wir müssen ganz schlimm verzichten. Und das ist so ein düsteres Szenario. Also alles, was wir jetzt erreicht haben mit dem iPhone und wir fliegen an tolle Urlaubsorte und so weiter. Also dieses schöne Leben. Das ist dann ganz düster, das gibt's dann nicht mehr. Und Sie setzen ja eigentlich ein ganz anderes Narrativ dagegen. Also Sie sagen ja, Moment mal, nur weil wir kein unendliches Wachstum mehr haben, heißt es ja nicht, dass alles düster wird, sondern im Gegenteil, es wird besser.
Ja, naja, also Sie können diese Faltungsgrenzen, ich habe da jetzt 5 vorgeschlagen zusätzlich. Das eine ist schon implementiert, das ist das CO2, aber die nächste Faltungsgrenze ist Rohstoffabbau. Also und da müssen wir kurz nochmal da rein. Sie sagen, dass es kein unendliches Wachstum geben kann und ein bisschen würde ich dem widersprechen in dem Sinne, also Sie haben schon recht, das ist schon genau, was Sie sagen, nur die Zahl, die da wächst, das ist dieses Bruttosozialprodukt. Das sollte eigentlich mal, und in der ökonomischen Theorie ist es das auch, ein Maß sein für unseren Wohlstand im wahrsten Sinne des Wortes dafür, dass es uns besser geht. Das ist der Antrieb im kapitalistischen System, ist nicht, dass irgendjemand das GDP ausrechnet, das Bruttosozialprodukt ausrechnet und dann sagt, erhöhe das mal. Wir haben ja keine Planwirtschaft, sondern es ist so, jeder möchte, dass es ihm oder ihr am Ende des Lebens besser geht und vorzugsweise, dass es den Kindern was Besseres weitergibt. Das ist der Antrieb. Und solange...
Das ist im Grunde ein Wohlfahrtsindikator.
Ja, ganz genau.
Ein schwacher, aber es ist...
Ist einer, ja, und den kann man wirklich kritisieren, hin und zurück. Also da brauchen wir gar nicht erst, da können wir gerne drüber reden, aber das ist natürlich Wahnsinn, wenn ein Hurricane was zerstört und dann ist das Bruttosozialprodukt höher, dann ist irgendwas falsch mit der Messung. Aber wenn wir das mal beiseite lassen, solange es ein Wohlstandsindikator ist und wäre, darf der gerne wachsen. Aber, und das ist das, und das ist die zweite Faltungsgrenze, womit Sie vollkommen recht haben, das eine, was auf einem endlichen Planeten nicht geht, ist unendlicher Ressourcenabbau. Mhm. Und da haben wir wieder den gleichen Umkehrschluss. Wir müssen, da können wir uns drehen, wie wir wollen. Das können mir Leute auch gerne Naivität oder irgendwas an vorwerfen. Wir müssen auf null Rohstoffabbau irgendwann. Das werden wir irgendwann diskutieren müssen in den nächsten Jahrzehnten. Aber was passiert denn, wenn wir sagen, kein Rohstoffabbau? Es gibt eine Sache, die permanent in wahnsinniger Menge auf unserem Planeten ankommt. Und das ist Energie. Wir haben so viel Sonnenenergie, dass die wird ja weggestrahlt wieder, weil wir das einfach, Gott sei Dank, ja, zu wenig durch das CO2, was wir haben. Aber wir Und wir haben eine Art, wie wir diese Sonnenenergie, die als Photon kommt, die kommt in einem sehr niedrigen Entropiezustand für die Profis. Das heißt, die kommt sehr geordnet an. Ja. Mhm. Und was wir machen, wir nehmen diesen sehr geordneten Zustand und behalten ihn geordnet, denn wir nehmen in der Solarzelle, schießen wir damit ein Elektron weg. Und das macht Strom. Und das ist Energie in einer Form, mit der wir am meisten anfangen können. Ganz im Gegenteil zum Verbrennen von Öl, Gas und Kohle, wo wir die niedrigste Form von Energien produzieren, nämlich Wärme. Alles wird irgendwann zu Wärme. Ja, wenn sie Strom in der Glühbirne durch die Glühbirne brezelt, wird es auch zu Wärme. Aber wir haben das in dieser reinen Form. Und das bedeutet, wir können mit dieser Energie gegen die Entropiezunahme auf unserem Planeten, das heißt gegen die Unordnung auf unserem Planeten anarbeiten. Und was das einfach bedeutet, wir können recyceln. Ja, ja, wir können Dinge, die wir benutzt haben, die wir in irgendeine Form gebracht haben, weil wir sie benutzen wollten, die können wir wieder mit Energie zurück in ihren Urzustand oder zumindest in die Richtung des Urzustandes bringen. Und
was ja im Übrigen auch wieder wachstumstreibend wäre.
Ganz genau. Das ist, was passieren wird.
Das heißt, dieser Indikator, auf den die Politik letztendlich immer guckt, der ist überhaupt nicht in Gefahr in ihrem Faltungsmodell.
Der ist nicht nur nicht in Gefahr, sondern der wird meiner Auffassung nach dadurch noch angetrieben, weil sie ja neue Anreize schaffen. Ja, die Leute wollen ja, dass sie, also es gibt immer Leute, die es nicht wollen, aber kein vernünftiger Mensch ist für Artensterben. Ja, also das muss schon ein psychologisch schwieriges Phänomen sein, wenn jemand für das Sterben von Arten ist. Wir wollen ja diese Dinge und dass wir Dinge wollen, das hat immer einen Preis gehabt, das hat immer einen Wert gehabt, nicht einen Preis, einen Wert. Ja, wir sind ja bereit, Geld dafür zu bezahlen, dass uns Leute Arbeiten abnehmen, damit wir mehr Zeit mit unserer Familie, mit unseren Freunden, mit unseren Kindern verbringen können. Ja, also Dinge, die einen Wert haben, für die schaffen dann diesen Wohlstand. So, und das heißt, was passiert denn, wenn wir diese Grenze einführen? Und zwar genau wie beim Emissionshandel. Ja, deswegen, dieser Emissionshandel ist wie eine Blaupause für ganz viele Probleme, die wir in der Nachhaltigkeit in der Zukunft haben werden. Was wäre denn, wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt Verbrauchszertifikate für Plastik. Und wir sagen gleich von vornherein, so, ihr kriegt es jetzt und in 20 Jahren, wir geben jedes Jahr weniger raus und in 20 Jahren ist null. Dann kann man schon jetzt Geld damit machen, dass man auf andere Materialien umsteigt. Und man weiß, in 20 Jahren ist null. Und so können sie nach und nach die Sachen ausphasen. Und was dann passieren wird, es wird eine Recyclingindustrie generiert, die mit erneuerbaren Energien irgendwo auf dem Land mit Menschen, ohne Menschen automatisiert, immer dann, wenn zu viel Strom im Netz ist, arbeiten die mehr, wenn weniger Strom im Netz ist, arbeiten die weniger. Das heißt, sie stabilisieren auch noch das erneuerbare Energien-Stromnetz. Sowas bekommen sie dann. Und da werden Arbeitsplätze geschaffen, weil Wert geschaffen wird. Nämlich der Wert von einem heilen Planeten.
Ich finde, man merkt, dass Sie komplexitätskompetent sind. So nenne ich das jetzt mal. Und ist das nicht auch eines der Probleme, die wir ganz oft haben, dass so viele Menschen daran scheitern, Komplexität, also diese ganzen vielen Dinge zusammenzudenken, die sie ja zusammendenken können und die man ja auch zusammendenken muss, um zukunftsfähig auch zu werden?
Ja, aber das ist auch genau der Wunsch, den ich mit diesem Buch habe. Es sind 5 Faltungsgrenzen und das Prinzip ist relativ simpel. Ja, ob man das Wort Faltung da versteht und ob man die Mathematik dahinter, es gibt keine Formel natürlich in dem Buch, aber ob man das versteht, was man aber versteht ist, wenn ich irgendwas nicht mehr darf, dann mache ich halt was anderes. Ja, wenn ich gerne voran möchte, wenn ich was machen möchte, weil ich ein Wirtschaftsunternehmer bin oder einfach auch nur, weil ich ein aktiver Mensch bin und dann sagt irgendjemand, das geht nicht mehr. Dann mache ich halt, dann finde ich einen anderen Weg. Ja. Und das ist das, was die Faltung faktisch tut. Die Faltung ist eine wahnsinnig gute Suchmaschine für Neues. Das ist, was es ist.
Nur gibt es halt viel zu viele, viel zu starke Kräfte, die sagen, das geht nicht. Also, ne, der Klimawandel ist da ja das beste Beispiel. Also, wie Sie sagten, es gibt eine natürliche Grenze, die liegt bei ungefähr 15 Grad zusätzlicher Erwärmung des Planeten, dann haben wir sämtlichen Kohlenstoff verfeuert, der im Planeten lebt. Es gibt nicht wenig Leute, die sagen, ja, das ist kein Problem, können wir uns ja anpassen.
Ja.
Ich komme an die nicht mehr ran. Ja. Wie kommen sie an die ran? Oder sind die verloren, weil das sowieso eine Minderheit ist? Sind das die 20%, die sowieso immer ja letztendlich ignoriert werden müssen, wenn man irgendwohin weiterkommt? Ja,
also meine Hoffnung ist halt, dass wir uns auf viel mehr einigen können, als wir glauben. Ich habe das Gefühl, es sind gerade Dinge im Argen, die wir eigentlich schon mal entschieden haben und die wir einfach nur langsam wieder erodiert haben. Also da gehört das dazu, dass es nicht die Wirtschaft sein darf, die den Ton angibt, sondern dass es die demokratisch gewählten Kräfte sein müssen. Da gehört aber auch dazu, dass wir mal gesagt haben, wir wollen eine Gleichberechtigung zwischen, nicht nur zwischen Mann und Frau haben, sondern zwischen allen Menschen. Also man soll mit gleichen Rechten und gleichen Möglichkeiten in die Welt starten. Das heißt nicht, dass man immer gleich bleibt, sondern man darf dann auch ein Leistungsprinzip da drin haben und man darf sich entscheiden, ob ich lieber viel arbeiten möchte und dafür mehr Geld verdiene oder weniger arbeiten und dafür mehr Freizeit habe. Das kann man sich alles dann aussuchen. Da ist eine Freiheit drin, aber die gleichen Rechte soll man haben. Wenn man aber mit 200 Millionen oder 1 Milliarde startet als Startkapital von seinen Eltern oder auch einfach nur ein Mehrfamilienhaus in Berlin, was ungefähr das gleiche ist. Nein, also nicht 2 Millionen, aber dann braucht man dieses Leistungsprinzip, denn es ist Leistungsprinzip ausgehebelt. Und ich würde sagen, es gibt Dinge, auf die wir uns schon geeinigt haben, einerseits, und Dinge, die wir, wenn wir mal die Ideologie zur Seite schieben, sinnvollerweise zugestehen müssen, dass die sinnvoll sind. Also eine globale Erwärmung von 15 Grad bedeutet, sie kriegen pro Grad Erwärmung 17% häufiger Überschwemmungen. Wir haben jetzt schon 3 Grad auf Land, also 1,5 Grad weltweit, 3 Grad auf Land. Das heißt, wir haben jetzt schon die Überschwemmungsfrequenz wie Ahrtal-Überschwemmungen, Elbefluten um 60% erhöht. Bei 15 Grad, ich habe es noch nicht mal ausgerechnet, aber da sind wir bei Tausenden von Prozent. Ja.
Das steht dann wahrscheinlich in der Zeitung, wenn mal keine Überschwemmung gewesen sein sollte.
Ja, dann gibt es keine Zeitung.
Dann wohnen wir auf Booten. Genau. Ja.
Das ist das so. Problem. Bei 15 Grad Erwärmung kriegen Sie pro Grad Erwärmung 2,5 Meter Meeresspiegelanstieg. Schon ab 2 Grad Erwärmung, das habe ich auch Herrn Scholz gesagt, damals als er Bürgermeister von Hamburg war, 2-mal und dann nochmal als er Finanzminister war, ab 2 Grad Erwärmung geben sie Hamburg auf. Ja, weil es gibt 5 Meter Meeresspiegelanstieg. Sie geben Shanghai, Kalkutta, New York auf. Ja. Ich will sagen,
trotzdem gibt es jede Menge Menschen, die glauben, man müsste nur den Deich erhöhen.
Das stimmt nicht.
Das ist Wunschtraum.
Ja, naja, also sagen wir mal so, ich will jetzt nicht vorhersagen, dass wir in 200, 300 Jahren, weil das sind ja tatsächlich Jahrhunderte, über die wir hier sprechen, aber dass wir da nicht tolle Sachen entwickelt haben. Aber ich stelle mir immer mal vor, dass ich in Hamburg leben würde und der Deich, hinter dem ich lebe, der wäre über meinem Kopf und hinter dem Deich wäre der Weltozean über meinem Kopf.
Mm.
Das haben wir gerade nicht. Da haben wir mal, es ist zumindest ein anderes Lebensgefühl. Ich würde mal
sagen, ja, doch, durchaus, ja.
Weil wenn dieser Deich bricht, dann läuft nicht, das ist nicht nur ein kurzes Überschwemmen, das ist nicht nur eine Welle, sondern dann läuft der Weltozean ins Wohnzimmer. Ja. Ich will sagen, ich glaube, dass wir mit diesem wirklich stark verringerten Aspekten, die ich da nenne, die ich als Faltungsgrenzen nenne, die sind tatsächlich so konzipiert, dass man, wenn man die Ideologie zur Seite schiebt, sagt, da können wir uns eigentlich drauf einigen. Und meinetwegen sind es dann nur 80%. Aber ich werde gelegentlich bei Vorträgen gefragt, wie glauben Sie denn, dass Sie die Reichen davon überzeugen können, dass sie das abgeben? Und das finde ich eine sehr lustige Frage, weil alles, was ich da vorschlage, ist für 99 bis 99,5% der Bevölkerung gut.
Ja.
Ah. Also, wenn man auch nur sanft an Demokratie glaubt, dann ist die Frage, die ist dann hinfällig. Ja. Also das funktioniert nur, wenn wir tatsächlich glauben, dass wenigstens die Hälfte der Bevölkerung gegen das eigene Wohlsein wählt. Ansonsten müssen wir
so sieht es momentan aus.
So sieht es momentan aus, ja.
Dann versuchen wir mal, das zu ändern.
Ja. Wir sind ja gerade dabei.
Eine Frage hätte ich noch. Zwei sogar. Ziemlich weit hinten im Buch steht, dieses Buch liefert keine praktischen Lösungen für eine neue Gesellschaftsordnung. was soll ich denn jetzt machen?
Naja, also das, das eine ist, also das soll halt, die Faltung soll das Narrativ des Wachstums, wenn wir Glück haben, ersetzen. Ja? Ja. Weil ich bin seit 21 Jahren am Potsdam-Institut als Klimaforscher und ich kenne das eine Narrativ, das sagt, wir müssen immer weiter, wir müssen wachsen, wir müssen hoch. Und dann das andere Narrativ ist, wir müssen zurück zur Natur, wir müssen reduzieren, wir müssen unseren Fußabdruck verringern. Ich gehe möglichst barfuß. Das ist, damit ich niemandem nichts kaputt mache. Ist ein bisschen übertrieben, aber es ist ja im Buddhismus eine vollkommen legitime Herangehensweise. Das ist alles in Ordnung. Es ist nur so, dass beide funktionieren nicht. Und ich möchte sagen, wir müssen unseren Entwicklungswunsch, das Voranstreben, das müssen wir nicht aufgeben. Wenn wir gleichzeitig aber akzeptieren, dass unsere Erde ein endliches Planet ist. Und wenn wir dieses Narrativ, wenn das die Leute in den Kopf kriegen, wenn sie nicht mehr zuhören, wenn eine politische Partei sagt, wir dürfen Quecksilber nicht verbieten, weil das schadet der Wirtschaft. Wir dürfen FCKW nicht verbieten, denn es schadet der Wirtschaft. Wir dürfen CO2 nicht verbieten, denn das schadet der Wirtschaft, dass man dann sagt, nee, es gibt Ausweichmöglichkeiten, wir können unseren Pfad falten, wir können es auch anders machen. Ja, wenn das passiert, dann haben wir schon mal gestartet und die anderen Vorschläge in dem Buch sind tatsächlich auch ernst gemeint, sie sind nur nicht auf Gesetzesebene durchformuliert und das meine ich mit den Lösungen. Man könnte diesen Sachen schon folgen und ich habe das Buch so geschrieben, dass ich dachte, seit langer, langer Zeit denke ich darüber nach, wie wäre denn eine Zukunft, die ich meinen Kindern übergeben würde wollen. Hm. Und es ist halt leider keine Zukunft, bei der wir alle nur noch in einem Ort leben und Dinge aus der Umgebung verzehren und nicht mehr die Welt außen kennen und solche Sachen und wo wir keine Computer haben, weil die halt woanders hergestellt werden müssen. Das ist es nicht. Es ist eine Welt, in der wir kulturell vorangekommen sind, weiter vorankommen, uns austauschen können und gleichzeitig im Einklang mit diesem Planeten leben. Und ich habe das Gefühl, die Faltung könnte das machen.
Finde ich jetzt das perfekte Schlusswort, ehrlich gesagt. Vielen herzlichen Dank.
Genau.
Ja, danke, vielen Dank.
Das Buch Die Faltung der Welt, wie die Wissenschaft helfen kann, dem Wachstumsdilemma und der Klimakrise zu entkommen, ist bereits in der dritten Auflage bei Ullstein erschienen. Und ja, das hier ist eine ausdrückliche Leseempfehlung. Danke auch an alle, die heute für das Klima auf die Straße gegangen sind. Und nächste Woche gibt's dann wieder wie gewohnt einen Wochenrückblick mit Holger und mir. Bis dahin.
Eine Produktion von Haus 1.